Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sein zweites. Wie viel Ordnung brauchen Sie? Und wie viel ertragen Sie? Woher kommt die Kreativität? Und wie stellt man sie ab? Wie komponiert man Musik? Und wie wird unser Leben komponiert? Durch Zufälle? Durch Entscheidungen? Ich bin selber Musiker, ich spiele Klavier, Klarinette, ich bin Komponist und mit diesem Roman habe ich mich auf eine Suche begeben, auf eine literarische Suche nach so Urfragen des Komponierens oder wenigstens meines Komponierens. Ich mache das schon lange und habe gedacht, es ist gut, mal das zu hinterfragen. Was steckt dahinter, was steckt darunter? Es sind zwei Hauptfiguren, die durch den Roman führen, eine Anwesende und eine Abwesende. Und die Anwesende, die gibt dem ganzen Roman die Optik. Ich lese aus dem Anfangskapitel. Auf der Schwelle blieb er stehen. Hatte er etwas vergessen? Er schaute ins Zimmer zurück. Das Lehrerpult war leer geräumt, alles in Ordnung. In letzter Zeit befiel ihn oft das Gefühl, etwas vergessen zu haben. Doch im Schulzimmer war alles an seinem Platz, die Stühle zurechtgerückt, das Klavier geschlossen, die Wandtafel schlierenfrei geputzt, wo eben noch der Termin für die Nachprüfung gestanden hatte. Denken Sie nicht, während meiner Abwesenheit könnten Sie sich zurücklehnen. Schon gar nicht nach diesem kläglichen Prüfungsresultat. Wie wollen Sie eine Matura in Musik bestehen, wenn Sie nicht einmal das Prinzip des doppelten Kontrapunktes begriffen haben? Diese müden Freitagabendfratzen, unerträglich. Manchmal rettete ihn der Blick auf die alten Chorplakate an der Rückwand des Zimmers. Schöpfung, Walpurgisnacht, Magnificat. Wunderbare Klänge wurden in ihm wach, er fühlte sich leicht, wie damals am Dirigentenpult. Und im Zwiegespräch mit den großen Komponisten dozierte er mühelos über die Köpfe der Klasse hinweg. Aber diesmal war er nicht ausgewichen. Er hatte Klartext gesprochen, direkt ins Gesicht, direkt ins Gewissen. Wie wollen Sie dereinst die Komplexität von zeitgenössischer Musik verstehen, wenn Sie schon vor einer Krebsspiegelung kapitulieren? Bachs Fugen sind Grundsteine der abendländischen Kultur. Ich gebe Ihnen eine zweite Chance. Nutzen Sie die Zeit bis zu meiner Rückkehr. Diese Nachprüfung ist wichtig. Für Sie, nicht für mich. Mit diesen Worten hatte er die Klasse ins Wochenende entlassen. Was ist wirklich wichtig? Wenn er von seiner eigenen Matura träumte, war es der immer gleiche Traum. Er sollte Klavier vorspielen, hat aber die Noten vergessen. Und auf der Suche nach dem Prüfungszimmer irrt er durch endlose Gänge, ohne je anzukommen. Wenn ihn das Erwachen endlich aus dem Albtraum befreite, lag ihm jeweils noch lange ein Flattern im Bauch, das flaue Gefühl, etwas Wesentliches verpasst zu haben. Im Korridor war es kühl. Das Zuschnappen der Tür klang unerwartet laut. Mit leichtem Zittern fand der Schlüssel das Schlüsselloch. Eine Hand drehte ihn um. Seine Hand. Fremd sah sie aus, wie sie aus dem steifen Ärmel des dunkelblauen Kittels ragte. Fremd und grau. Ja, die Haut schien grau im kalten Neonlicht des Flurs. Wie üblich war er auch an diesem Freitagabend der Letzte im Schulhaus. Nur noch die Lektionskizzen für die Stellvertreterin bereitlegen. Der Gang zum Vorbereitungszimmer kam ihm länger vor als sonst, fast wie im Matura-Traum. Endlos, ein Gang ins Nichts. Halten die Schritte immer so von den kahlen Wänden wieder? Seit 20 Jahren ging er zielstrebig durch dieses Schulhaus, ohne es je bemerkt zu haben. Seit 20 Jahren versucht er, die großartige europäische Musiktradition in die jungen Leute hineinzutrichtern. Was aus ihren Stöpseln dröhnte, mit denen sie ihre Ohren zustopften, interessierte ihn nicht. Doch das monotone Pochen, das er bisweilen von außen vernahm, ließ ihn Schlimmes ahnen. 20 Jahre Abmühen. Dafür bekam er 2 Wochen Urlaub, Dienstaltersgeschenk. Wenn Kollegen fragten, was er vorhätte, antwortete er: nichts. Denn genau das hatte er vor, nichts machen. Doch jetzt, wo die Leere von den weißen Wänden glotzte, spürte er wieder das Flattern im Bauch. Lächerlich, wegen 2 Wochen. Endlich die Tür zum Arbeitsraum. Von drinnen hörte er das Telefon klingeln. Wer hatte denn die Direktnummer? Das Sekretariat war längst geschlossen. Niemand konnte um diese Zeit erwarten, dass er noch in der Schule war. Vielleicht Monika? Schnell ging er hinein und hob den Hörer ab. Benno Spieß? Welch ein Glück, dich zu erreichen. Es tut mir furchtbar leid, dass ich so knapp bin. Der Kollege, eben hat er sich krank gemeldet. Ich dachte vielleicht, das wäre wunderbar. Obwohl sie in der Aufregung vergessen hatte, sich vorzustellen, war sie an ihrer Kurzatmigkeit leicht zu erkennen. Hortensia, die alle außer ihm Densi nannten, welch ein alberner Übername. Doch was wollte sie von ihm? Auf seine Frage antwortete sie: Ich dachte, falls du eh heute Abend, 8 Uhr, Aula Musikschule, kennst du Wilma Bajula? Sie spielt das letzte Werk von Alex Stern. Könntest du einen kleinen Artikel für die Kulturseite, 1200 Zeichen? Ich hatte nicht vor, eigentlich wollte ich, antwortete Benno zögerlich und suchte in sich vergeblich nach Bildern, wie er sich den ersten Abend seines Urlaubs vorgestellt hatte. Du bist meine letzte Hoffnung. Es gibt nur wenige, die über neue Musik schreiben können. Du machst das so treffend, so kompetent. Mein Spezialgebiet, erklärte Benno knapp. Eine Weile war nur der angestrengte Atem der Kollegin zu hören, bevor sie resigniert sagte: Wenn es nicht geht, ist schon gut, ich komme. Als Benno auflegte, fühlte er sich gleich besser. Eine Stunde blieb ihm bis zum Konzert. Das reichte, wenn er effizient arbeitete. Und Effizienz war seine Stärke. Der Konzertbericht bereitete ihm keinerlei Sorgen. 1200 Zeichen, ein Klacks. Es kommt natürlich anders, sonst wäre wahrscheinlich der Roman sehr kurz ausgefallen. Das Konzert bringt ihn irgendwie aus der Fassung und er ringt darum, das einzuordnen in seine Werte. Und der nächste kleine Abschnitt ist, als er endlich die Konzertkritik fertig hat. Endlich geschafft. Während der Drucker ratterte, machte Benno Ordnung auf dem Schreibtisch. Er warf die Notizblätter ins Altpapier, stellte die Stifte in den Bleistiftständer zurück und schob den Laptop nach hinten. Dann legte er die 2 Versionen der Konzertkritik vor sich auf die Schreibunterlage. Den ganzen gestrigen Tag hatte er um die erste Fassung gerungen, hatte seitenweise Texte geschrieben und schließlich auf die verlangten 1200 Zeichen zusammengestaucht. Wie kann in wenigen Zeilen ein Konzert gewürdigt werden, das verdiente Musikgeschichte zu schreiben? Den folgenden Abschnitt, überschwänglich in seiner Schwärmerei, mochte Benno gar nicht mehr lesen und zum letzten Satz gab es nur einen Kommentar: peinlich. Wenn auch die Komposition in ihrer Tragweite Himmel und Hölle umspannt, hoffen wir doch, dass der Urheber noch auf Erden weilt und uns weiterhin mit solch existenziellen Musikerlebnissen beglückt. B.S. Nein, dieser Bericht gehört in den Papierkorb. Das ist nicht Benno Spies. Jeder, der seine präzise beobachteten Konzertkritiken kennt, wird sich an den Kopf greifen. Hat je ein ernstzunehmender Musikwissenschaftler die Qualität der Musik von ihrer Wirkung her definiert? Wenn die musikalische Aussagekraft mit dem Tränenzähler gemessen würde, überträfe der billigste Schlager jeden Schönberg. Zum Glück hat er es nicht gescheut, sich nochmals an die Arbeit zu machen. Endlich hat er zu seinem Stil zurückgefunden. Wer von BS eine Kritik verlangt, muss auch bereit sein, eine BS-Kritik einzustecken. Neue Klänge aus dem Jenseits, wie man mit billigen Effekten musikalische Unzulänglichkeiten kaschiert. Genau, so muss es sein. Schon im Titel soll man erfahren, was Sache ist. Wer liest schon einen ganzen Zeitungsartikel über ein Konzert der Dorfmusikschule? Der Schluss jedoch ist wichtig. Er hakt sich im Gedächtnis fest. Ist es nicht der Gipfel an Geschmacklosigkeit, Gefühle von Hinterbliebenen für eine Musik ohne künstlerische Substanz zu missbrauchen? Ja, das sind so die zwei Pole, zwischen denen dieser Benno Spies zerrieben wird, und schließlich entscheidet er sich doch weiter, diesen Alex Stern, wie der andere Komponist, der vor einem Jahr verschollen ist, heißt, diesem nachzuspüren, und er kontaktiert dessen Witwe, oder ja, das weiß man nicht so genau. Und sie bittet ihn mal, in dem Werk Ausschau zu halten. Er als Musikwissenschaftler soll doch mal das sichten. Und der nächste Abschnitt führt uns ins Komponisten-Kabuff von Alex Stern. Er fühlte sich wie ein ungebetener Eindringling, obwohl er ja gebeten worden war, in dieses Reich einzudringen, ins Reich eines Toten. Der Stuhl war leer, das Leder glänzte speckig. Hatte Alex etwa seine fettigen Finger am Leder abgewischt? Vielleicht ohne es zu merken, während die Chips in seinem Mund knackten und sein Blick geradeaus starrte, auf der Suche nach einem Klang? Was haben seine Augen gesehen, wenn er am Tisch über seinen Kompositionen brütete? Benno nahm auf dem Stuhl Platz. Vor dem Fenster zitterten die weißen Windenblüten im Wind. Wahrscheinlich war der Garten vor einem Jahr noch nicht so überwuchert gewesen. Konnte man damals übers weite Feld sehen, wo sich die Krähen im frisch gepflügten Acker gütlich taten, wo grüne Wellen über ein Meer von Weizen wogten, wo ein Mähdrescher eine Schleppe von gelbem Staub hinter sich herzog? Das leise Quietschen des Stuhls, wenn man sich drehte, hatte Alex das noch wahrgenommen? Oder geht es mit der Zeit in der alltäglichen Geräuschkulisse verloren? Die Papierstapel? Nein, Benno wagte es noch nicht, sie anzufassen. Er legte seine Hände auf die Schreibunterlage und stellte sich vor, es wären Alex' Hände, die aus den Manschetten des Hemdes hervorragten. Im Bilderbuch über das Klavier, das Benno nach der ersten Vorspielstunde von seiner Klavierlehrerin bekommen hatte, waren die Hände berühmter Pianisten abgebildet. Die schlanken Hände Chopins, die kräftigen Hände von Liszt. Nur Hände, ohne Arme, ohne Körper, ohne Kopf. Und hier auf dem Tisch lagen die Hände von Alex Stern, warteten auf eine Idee, die aufgeschrieben werden musste. Aber die Ideen waren verschollen, zusammen mit ihrem Schöpfer. Es gab nichts aufzuschreiben. Obwohl die Schreibgeräte im Ständer daneben warteten, die Bleistifte schauten auf die untätigen Hände, blickten mit finsteren Mienen aus entstellten Gesichtern. So gründlich zerkaute Stifte hatte Benno noch nie gesehen. Wie skurrile Puppen blickten sie auf die Handstümpfe, die da auf dem Pult lagen. Die Künstlerhände von Alex Stern, die alle Werke geschrieben hatten, welche auf dem überladenen Gestell hinter Bennos Rücken lagerten. Das ganze Lebenswerk. So nennt man doch die Summe aller Werke, wenn einer tot ist. Es knackte im Holz. Benno fuhr unwillkürlich herum. Wenn das Gestell dem Gewicht dieses Lebenswerkes nachgibt, bricht es Benno das Genick. Das Gestell tat keinen Wank. Aber durch den Türspalt sah Benno den grünen Katzenblick auf sich fixiert. Einen Blick voller Spannung, bereit zur Flucht, bereit zum Angriff. Doch kaum hatten sich ihre Blicke getroffen, schmolz die Spannung dahin und die Katze kam mit einem leisen Miauen zur Tür herein, sprang auf seinen Schoß und kringelte sich zusammen. Seltsam. Die meisten Katzen machten einen weiten Bogen um ihn herum. Und was noch merkwürdiger war, er empfand die Aufdringlichkeit nicht einmal als unangenehm. Die Katze hieß ihn, in Abwesenheit der anderen Bewohner, im Haus willkommen. Benno streichelte über das getigerte Fell, kraute sie hinter den Ohren und hörte schon bald ein kräftiges Schnurren. Wo vorher die Hände auf dem Tisch geruht hatten, lag unter der transparenten Schreibmatte ein Fresszettel. Telefon Hanspi, Axel Mond Biografie, Druckerpatronen, Rechnungen August, Wandersocken, Filzstifte. Die letzteren zwei waren mit einem Haken versehen. Erledigt. Alltagskram. Ein normaler Mensch. Kein Riese, kein Ungeheuer, kein Heiliger. Man denkt, ein Genie zu entdecken. Ein Genie, mit dem man hoffentlich ein paar Gemeinsamkeiten teilt. Und man trifft auf einen normalen Menschen, mit dem man nichts gemeinsam hat. Außer dem blöden Alltagskram. Vielleicht noch ein Jugendlaster wie das Bleistiftkauen. Offensichtlich hatte Alex die kindische Gewohnheit beibehalten. Während Benno es geschafft hatte, dieses zwanghafte Verhalten bei sich auszumerzen. Ja, man erfährt im Laufe des Buches, dass Benno noch anderes ausgemerzt hat in seinem Leben. Und langsam kommt er auch auf die Spur wieder, sagen wir mal, seiner kindlichen Fantasie etwas näher. Er folgt auch der Spur dieses anderen Komponisten, Alex Stern, und er beschließt, die Wanderung zu machen, auf der dieser das letzte Werk oder die letzte Skizze geschrieben hat. Die Grundlage ist von dem Konzert am Anfang. Er geht also in die Berge auf Spuren von Alex Stern und schließlich auf seine eigenen Spuren. Schwer schnaufend blieb Benno stehen. Ist das der Weg? Nur noch schmal, sumpfig, hohe Tritte und tiefe Löcher, wo die schweren Kühe durchgestampft sind. Wann hat er die letzte Wegmarkierung gesehen? Benno holte die Wanderkarte aus dem Rucksack. Der richtige Weg hätte längst in steilem Zickzack den Berg hochgeführt. Was hätte Alex in dieser Situation gemacht? Sicher wäre er nicht den gleichen Weg zurückgegangen. Oben bei den Felsen musste irgendwo der Weg sein. Direkt die steile Weide hoch, über ein paar Steinfelder kraxeln. Benno, das schaffst du auch. Er sprach sich Mut zu, mit fester Stimme. Benno sprach zu Benno, als gäbe es zwei Bennos, den alten, zaghaften und den neuen, mutigen. Mit entschiedenen Schritten stemmte er sein Gewicht die hohen Stufen der Kuhweide hoch. Die Kraft der Beine, die Stärke des Willens spüren. Er war doch früher auch einmal begeisterungsfähig gewesen, mutig, entschlossen, mit einem jugendlichen Hang zum Größenwahnsinn. Die Projekte, die er als Kind vorgenommen hatte. Wie rettet man die Welt? Erstes Kapitel, einfach nicht streiten. Zweites Kapitel, alle Gewehre kaputt machen. Drittes Kapitel, den bösen Menschen Lieder vorsingen, die sie gut machen. Viertes Kapitel, keine Tiere quälen. Fünftes Kapitel, allen Menschen und Tieren zu essen geben. Und den Pflanzen Wasser, vielleicht auch Kompost, wenn sie brauchen. Mit dem Ausformulieren war er nicht weit gekommen, wenn die Ferien länger gedauert hätten. Danach hatte er schon wieder andere Projekte. Er bastelte Zitronenbatterien, indem er Kupfer- und Zinkbleche in Papiertaschentücher wickelte und sie mit Zitronensaft beträufelte. Genau wie es in der Kinderzeitschrift beschrieben war. Auch der Elektromotor, ein mit Kupferdraht umwickelter Eisenkern, funktionierte fast. Man musste nur kurz leicht mit dem Finger anstoßen und schon drehte er sich ein paar Mal. Mit einem besseren Eisenbohrer hätte er das Loch für die Achse richtig zentrieren können. Aber seine kühnen Träume blieben nicht an den Details hängen. Er zeichnete Skizzen für ein Luftschiff, das sich mit Propellern in den Himmel schraubte, wie er es in einem Abenteuerroman gelesen hatte. Für den Bau der Propeller sammelte er Büchsen. Leider bekam die Katze nur am Sonntag Büchsenfutter, unter der Woche musste sie mit Abfallfleisch vom Metzger vorlieb nehmen. Für ein ganzes Luftschiff musste Benno mehrere Wochen lang sammeln. Aber für die Batterien kaufte er schon mal ein Kilo Zitronen von seinem Taschengeld. Das hätte für den ersten Testflug reichen sollen. Leider wurde die Katze überfahren und die Zitronen verfaulten vor der Jungfernfahrt. Das Luftschiff ging nie in die Luft, aber für Bennos Fantasien war kein Himmel zu hoch. Zwar blieb auch das Kleinkraftwerk am Hamsterrad in der Planungsphase stecken, weil die Katze noch den Hamster erwischt hatte, bevor es sie selber erwischte. Benno ließ sich nicht entmutigen. Das Spannendste war eh das Spekulieren, das Fantasieren, das Skizzieren, das Planen. So war schließlich das Komponieren die ideale Betätigung. Da ging es ja vor allem ums Fantasieren, ums Planen und Skizzieren. Und an Vorbildern fehlte es ihm nicht. Abgesehen von den vielen Komponisten, deren Stücke er auf dem Klavier übte, war vor allem sein Musiklehrer am Gymnasium eine Inspirationsquelle. Er beschrieb das Komponieren als ein Schöpfen aus einem unterirdischen See und sagte von sich: Ich schreibe, was von mir komponiert werden will. Dieses Bild einer verborgenen Macht regte Bennos Fantasie ungemein an. Auch er erahnte in sich unergründliche Gefühle, über die er keine Kontrolle hatte, die aber in seiner Musik einen Ausdruck finden wollten. Benno keuchte auf der steilen Weide. Der Schweiß tropfte von der Stirn, doch er hiefte sich mit aller Kraft den Hang hoch. Es hatte etwas Befreiendes, sich bis an die Grenze zu fordern, das Letzte aus sich herauszuholen, das Risiko auf sich zu nehmen, neben dem Weg zu gehen. So kraftvoll hatte er die Zeit seiner Jugend in Erinnerung, als die verborgene Quelle noch gesprudelt, ihn bisweilen fast überschwemmt hatte. Ja, gewiss, er hatte auch darunter gelitten. So war ihm das Studium willkommen, das eine Zähmung der inneren Naturgewalten bedeutete. Er eignete sich ein Repertoire an Arbeitstechniken an, lernte Kompositionsverfahren kennen, konstruierte Formstrukturen, mit denen er die aufgewühlten Gewässer filterte, bis nur noch wohlbegründete Töne durch das Raster des Systems fanden. Eine Zähmung der Emotionen, die er weitertrieb, bis zur Lähmung. Doch im Innern rumorte es weiter. Von einer überschäumenden Fantasie, die aber nicht überschäumen durfte, wurde er gequält, sodass ihn schließlich das Betrachten der Brandung fast in den Wahnsinn trieb. Auf der einen Seite überbordende Emotion, auf der anderen Seite der Wille zu einer rationalen Durchdringung und zwischen diesen Polen Benno, dessen Musik mehr und mehr verstummte. Er geht eben diesem anderen Alex Stern nach, das ist das Gegenteil, der greift jede Idee auf und geht ihr nach, aber er ist vielleicht nicht so ganz sozialverträglich oder gesellschaftsfähig dadurch, er ist zu sprunghaft. Schließlich kommt Benno an den Punkt, wo die Wanderung aufgehört hat oder die Spuren aufgehört haben, und er geht weiter und da entdeckt er etwas von sich selber. Er geht los von der Berghütte. Das ist ein kurzer letzter Abschnitt, den ich Ihnen lesen will. Benno war zu ungeduldig für ein ausgiebiges Frühstück. Die zweite Scheibe Brot packte er in den Rucksack ein und zog los. Es war windstill und eine bleigraue Wolkenschicht verharrte regungslos über den Gipfeln, wie wenn jemand den Gang der Welt angehalten hätte. Nur von Osten leuchtete freundliches Licht durch ein Wolkenfenster, als wollte es Benno ermutigen, den geplanten Weg unter die Füße zu nehmen. Die Marschzeit zum Pass wurde mit 4 Stunden angegeben. Hinter der Hütte begann das große Karrenfeld, der helle Kalk glatt poliert vom Gletscher, dessen Reste man hoch oben am Berg hängen sah. Die Herbstsonne stieg als rote Scheibe ins östliche Wolkenfenster. Das Grau der Kalkfelsen begann rötlich zu glühen, während die Spalten dazwischen noch schwärzer schienen als vorher. Ein Schwarz, woraus dumpfe Klänge stiegen, tiefe Basstöne, so tief, dass unsere Ohren sie nicht wahrnehmen können. Aber Benno fühlte sie, Töne aus einer anderen Welt, wie aus riesigen Orgelpfeifen. Ein heimliches Brummen im Innern der Erde, das aus den Spalten quoll. Ein Summen und Pfeifen, das anschwoll wie im Schwellwerk einer riesigen Orgel. Eine Felsenorgel, die jeden Klang hervorbrachte, kaum hatte Benno ihn gedacht. Von der Flöte bis zur Trompete, vom Rasseln bis zum Donnern. Klänge auf, für die es keine Worte gibt, sondern nur eine Geste oder nicht einmal das. Vielleicht nur einen Geruch, einen dumpfen Druck auf dem Magen, ein Flimmern in den Augen oder einen Spitzenschmerz in den Schläfen. Oder alles zusammen, ein Gefühl, wie wenn die ganze Welt auf einen einstürzen oder aus einem herauswachsen würde. So wuchs die Orgelfantasie aus Benno heraus, seine Hände waren ausgebreitet, pflückten die Orgelregister aus der Landschaft, dirigierten das imaginäre Orchester, das um ihn brauste. Wie im Traum bewegte er sich durch die Schratten, betanzte die Felsenorgel, zog die Klänge aus den Felsschründen. Die Sonne hatte das Fenster schon bald durchstiegen und verschwand wieder hinter der Wolkendecke. Aber in Benno erlosch die Glut nicht. Er schwebte weiter in seinem Klangrausch, hüpfte im Zickzack über die Spalten des Karstfells wie über die Furchen eines Riesenhirns. Ja, danke.
Jetzt käme die Abmoderation. Sie können selbstverständlich das Buch käuflich erwerben. Da draußen hat es einen Büchertisch. Ja?
Ich habe einen Stift dabei, wenn jemand noch eine Unterschrift rein will. Nur zu.
Gut, vielen Dank.
Ja, danke.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Dieter.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.